Ja, sicher seid ihr jetzt ganz froh darüber, dass ihr alle einen angenehmen Platz gefunden habt. Man sieht es euch in Gesichtern an, ihr seid glücklich und das ist gut so. Ich würde euch dennoch bitten, jetzt mit mir nochmal umzuziehen. Jetzt ist aber so ein Umzug immer meist mit sehr viel Stress verbunden, deshalb machen wir das natürlich nur in Gedanken. Wir ziehen also heute Morgen gemeinsam um in ein wunderschönes, großes Haus. Gelegen mitten in einem Park. Beste Wohngegend also. Und auch im Haus ist alles perfekt. Perfektion bis ins Detail. Und je genauer wir uns alles anschauen, umso mehr verrät es uns über diesen Erbauer und Besitzer des Hauses. Also viele Details zeigen, er muss sehr liebevoll sein. Er muss den Wunsch haben, dass sich alle Bewohner hier sehr wohlfühlen können. Andere Details, die verraten, dass dieser Besitzer sehr großzügig sein muss. Uns ist aber bekannt, gesehen hat diesen Erbauer und Besitzer noch niemand hier. Aber was wir gesehen haben, das hat uns neugierig gemacht und deshalb wollen wir unbedingt mehr über diese Person erfahren. Und aus diesem Grund befragen wir einige unserer Mitbewohner, die schon länger hier leben. Also einer erklärt, dieser Besitzer wäre sehr kompliziert, unnahbar. Ein anderer sagt uns, also dieser Besitzer ist an seinem Besitz hier und an den Leuten überhaupt nicht interessiert. Weil das jetzt aber so ganz und gar nicht mit dem zusammenpasst, was wir für Eindrücke gesammelt haben, durch das, was wir gesehen haben, fragen wir doch noch einen dritten. Und dieser behauptet doch felsenfest, einen Erbauer, einen Besitzer, den kann es doch gar nicht geben, weil gesehen hat ihn noch niemand hier. Oh, jetzt sind wir eigentlich völlig verunsichert. So in etwa muss es unseren Mitmenschen gehen. Auch sie sind verunsichert. Warum? Weil sie die wahre Identität Gottes nicht kennen. Die Christenheit zum Beispiel, die stellt den allmächtigen Gott als eine unbegreifliche Dreieinigkeit dar. Manche Religionen, die beschreiben Gott wieder als schwach, an der Erde und den Menschen darauf nicht mehr interessiert. Und andere bezeichnen ihn sogar als rachsüchtig oder sogar als sadistisch. Und dann gibt es noch solche, die doch platt behaupten, dass es diesen Gott überhaupt nicht gäbe. Dass man deshalb auch überhaupt nichts über ihn erfahren könnte. Die Wunder der Schöpfung, also Perfektion bis ins Detail, alles, das schreiben sie dem blinden Zufall zu. Die Folge, die meisten Menschen sind in Unkenntnis und deshalb verunsichert. Ihnen fehlt ein klares Verständnis, ein klares Bild von der Person, die uns in Jesaja 45, Vers 18 als der Schöpfer der Himmel, der Bildner der Erde vorgestellt wird. Und Römer Kapitel 10, Vers 13, der Text macht uns jetzt bewusst, um was es da überhaupt geht, wenn wir dort lesen, denn jeder, der den Namen Jehovas anruft, wird gerettet werden. Also was zeigt der Text? Ein klares Verständnis von Jehova Gott, von diesem Erbauer und Besitzer von Himmel und Erde. Das ist lebenswichtig. Das ist überlebenswichtig. Wir waren ja gerade umgezogen. Also alles, was wir gesehen haben, das hat uns begeistert. Nur die verschiedenen Aussagen unserer Mitbewohner, die haben uns völlig verunsichert. Auch wenn es bei diesem Beispiel natürlich um nicht sehr viel geht, wären wir dennoch nicht jetzt glücklich darüber zu erfahren, dass es da einen Sohn gibt, der sehr gerne Auskunft über seinen Vater gibt. Und zwar jedem, der das wirklich wünscht. Bei Jehova Gott, bei dem Schöpfer von Himmel und Erde, da geht es um mehr, um viel mehr. Wer wäre denn jetzt bei ihm am besten geeignet, Einzelheiten zu offenbaren, also Wahrheiten über ihn preiszugeben? Natürlich, sein Sohn, Jesus Christus. Und als er hier 3,5 Jahre auf der Erde wirkte, da kam er dieser großen Verantwortung auch wirklich nach. Lukas Kapitel 10, Vers 22, das ist auch der Leittext für dieses Thema. Und ich würde euch bitten, wenn ihr die Bibel mitgebracht habt, die Bibel hier mal zu öffnen. Lukas 10, Vers 22. Wir wollen uns das auch von Herrn Jesus selbst bestätigen lassen, dass er dieser großen Verantwortung nachkam. Lukas 10, 22. Alle Dinge sind mir von meinem Vater übergeben worden. Und wer der Sohn ist, weiß niemand als der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand als der Sohn. Und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Demzufolge ist sogar der Sohn als einziger geeignet, den Vater Jehova Gott zu offenbaren. Johannes Kapitel 1 bezeichnet ja Jesus außerdem als das Wort oder auch Logos. Und dieser Titel, der steht für eine Funktion, die er ausübt, seitdem es weitere vernunftbegabte Geschöpfe gab. Jehova selbst hat nämlich diesen einzig gezeugten Sohn dazu auserwählt, Informationen und Anweisungen an seine anderen Geistsöhne weiterzugeben. Genauso, wie er eben dann auch durch ihn seine Botschaft an Menschen hier auf der Erde übermitteln ließ. Jesus, so könnte man das sagen, ist Gottes persönlicher Sprecher. Und das ist er bis heute. Und er nahm diese Aufgabe nicht nur bereitwillig an, sondern er erfüllt sie auch auf das Vorzüglichste. Während seines Dienstes hier auf der Erde erwies er sich wirklich als der Amen oder auch der treue und wahrhaftige Zeuge, so wie ihn die Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 beschreibt. Treuer und wahrhaftiger Zeuge. Also ein treuer und wahrhaftiger Zeuge, der bringt Licht ins Dunkel, der deckt Falschansichten auf. Und der Ausdruck einzig gezeugter Sohn aus 1. Johannes 4, Vers 9, der verrät uns in dieser Hinsicht ja noch etwas. Denn dieser Titel, der bezieht sich auf das, was Jesus war, bevor er Mensch wurde. Ihn erschuf Jehova als einzigen direkt. Und genau das macht ihn auch zum Erstgeborenen aller Schöpfung. Und das ist jetzt der Grund, warum er wahrscheinlich Milliarden von Jahren mit seinem himmlischen Vater zusammen war. In dieser Zeit von ihm lernen konnte, in dieser Zeit eine enge Bindung zu ihm aufbauen konnte und eine Einsicht in seine Persönlichkeit, in sein Wesen, in das Wesen Jehovas machen konnte. Der Apostel Johannes, der nimmt genau auf diese enge Vater-Sohn-Beziehung, auf dieses ganz enge Verhältnis Bezug, wenn er sagt in Johannes 1, Vers 18, ich darf es mal zitieren, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Der einzig gezeugte Gott, der am Busen Platz beim Vater ist, der hat über ihn Aufschluss gegeben. Also, wir haben hier gelesen, am Busen Platz beim Vater. Was für ein Bild vermittelt uns das? Also, diese besonders vertraute, enge Stellung des Sohnes qualifiziert ihn wie keinen anderen, Aufschluss über Jehova Gott zu geben. Bis in alle Einzelheiten. Und das traf natürlich dann auch zu, als dieser einzig gezeugte Sohn Mensch wurde, als er auf die Erde kam. Ein Zitat vom Herrn Jesus mag das bestätigen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann gar nichts auf sich selbst tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was immer jener tut, das tut auch der Sohn in gleicher Weise. Gemäß Johannes 5, Vers 19. Also, der Sohn in gleicher Weise, ein deutsches Wörterbuch sagt, in allen Merkmalen genau übereinstimmend. Wir könnten auch sagen, Jesus Christus ist das vollkommene Spiegelbild seines Vaters. Und genau diesen Gedanken, den hat er vermitteln wollen, als er zu dem Philippus sagte, wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Nach Johannes 14, Vers 9. Mit anderen Worten sagte der Herr Jesus, wenn ihr wissen wollt, wie Jehova Gott, wie mein Vater ist, schaut auf mich. Wie könnten wir uns das jetzt vorstellen? Also angenommen, wir müssten einen einfachen Gegenstand beschreiben. Mit Worten kein Problem. Also schwieriger wird das Ganze, wenn wir einen Begriff beschreiben müssten, wie zum Beispiel Güte. Also dieser Begriff ist ja jetzt verbunden mit Gefühlen, mit Empfindungen. Den lediglich mit Worten zu beschreiben, wäre eine Möglichkeit. Aber ist es nicht viel verständlicher, viel überzeugender, wenn wir jetzt auf eine gütige Tat hinweisen könnten und dann dazu sagen, schau hin, schau bitte genau hin, das ist ein Beispiel für Güte. Der Herr Jesus hat das ganz ähnlich gemacht. Damit wir seinen Vater, Jehova Gott, den Schöpfer also von Himmel und Erde, kennenlernen könnten. Und zwar so gut, dass wir uns ihm nahen können, dass wir uns zu ihm hingezogen fühlen, hat er ihn mit Worten erklärt. Aber eben nicht nur mit Worten. Er gab uns auch Anschauungsunterricht. Er zeigte quasi die Eigenschaften seines Vaters in Aktion. Wenn wir also in den Evangelien jetzt etwas über Jesus selbst lesen und dabei dann auf Facetten seiner Persönlichkeit stoßen, vielleicht auf seine Denkweise, seine Äußerungen oder eben auch auf seine Empfindungen und Gefühle, die dann seine Handlungsweise prägten, dann haben wir gewissermaßen ein lebendiges Porträt seines Vaters vor uns. Berührt das nicht unser Herz? Sich das beim Lesen solcher Passagen bewusst zu machen und bewusst zu halten, das hilft uns, ganz bestimmt Jehova Gott nahe zu bleiben. Vielleicht sogar nach ihm ein Stück weit näher zu kommen. Und genau das war der von Herzen kommende Wunsch von Herrn Jesus. Jehova Gott näher zu kommen und ihm nahe zu bleiben. Und deshalb offenbarte er uns freimütig selbst Einzelheiten. Und weil der Herr Jesus wusste, dass sich Jehova nahe fühlen, weniger mit Erkenntnis zu tun hat, als vielmehr mit tiefen Empfindungen, mit Gefühlen, machte er seine Zuhörer eben nicht nur mit der Handlungsweise an sich vertraut, sondern eben auch mit dem Beweggrund, mit den Empfindungen und Gefühlen, die dahinter stehen. Ein Beispiel? Gerne. Lukas Kapitel 15, ja, man hat sie als die beste Kurzgeschichte bezeichnet, die je geschrieben wurde, und das aus gutem Grund, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und auch wenn uns diese Gedanken eigentlich sehr geläufig sind, wir wollen im Kapitel 15, den Vers 20, uns nochmal genau anschauen und beim Lesen darauf achten, wie sowohl die Handlungsweise als auch die tiefen Empfindungen für uns sichtbar werden. Also dieser Sohn kommt zur Vernunft. Im Vers 20 heißt es, er machte sich also auf und ging zu seinem Vater. Als er noch weit weg war, erblickte ihn sein Vater und wurde von Mitleid bewegt. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Also die Beschreibung hier, die Beschreibung der Liebe eines Vaters zu seinem verlorenen Sohn, das ist für uns ein Fenster, das uns nicht nur die Handlungsweise Jehovas zeigt, sondern eben auch seine tiefen Empfindungen und Gefühle, die Jehova selbst hat. Jesus stellte so Jehova doch als einen zugänglichen Gott dar, als einen liebevollen Vater, der eben barmherzig ist, zum Vergeben bereit, sogar danach Ausschau hält. Und das war doch ein ganz anderes Bild von ihm, als das, was die damaligen geistigen Führer seiner Zeit dem Volk vermitteln wollten. Wissen ist Macht. Man kennt diesen Satz und wie wahr er ist. Und weil man das weiß, enthalten oft viele Informationen, wichtige Informationen, einfach nur zurück, um andere zu kontrollieren, ihr Denken und eben dann auch ihr Handeln zu manipulieren. Der Herr Jesus tat das genau nicht. Im Gegenteil. Matthäus Kapitel 11 ist der Beweis. Und wenn ihr möchtet, ich würde euch nochmal dazu einladen, Matthäus Kapitel 11 ab Vers 27 mit uns anzuschauen. Der Herr Jesus, der hat uns nämlich über alles in Kenntnis gesetzt, über alles, was wir von Jehova Gott wissen müssen. Auch wissen müssen, um ihm näher zu kommen. Matthäus 11, Vers 27 bis 29. Und wenn wir das lesen, wollen wir mal das zusammenhängend lesen, diese bekannten Gedanken, und versuchen, diese wertvolle Verbindung dabei zu erkennen. Das ist also der Paralleltext zu unserem Thematext. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Vater völlig, erkennt den Sohn völlig als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater völlig als nur der Sohn. Und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will, kommt zu mir alle, die ihr euch abmüht. Und ich, die ihr beladen seid, und ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin mild gesinnt und von Herzen demütig. Und ihr werdet Erquickung finden für eure Seele. Ist uns hier diese interessante Verbindung aufgefallen? Also mit diesen kostbaren Wahrheiten über seinen Vater, über Jehova Gott, möchte Jesus Christus uns erfrischen, möchte uns helfen bei dem Tragen unserer Lebenslast. Und erquickt uns das nicht, Facetten der Persönlichkeit Jehovas kennenzulernen, die der Herr Jesus uns offenbart? Jesus gab diese Erkenntnis über Jehova sehr großzügig weiter und sehr freimütig. Er ging aber deshalb trotzdem immer sehr behutsam vor. Johannes 16, Vers 12, dort heißt es, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Der Text zeigt uns sogar noch eine Facette. Und zwar, dass es zur gegebenen Zeit weitere Einzelheiten von Jesus über seinen Vater geben würde. Das hört also nicht auf, das hält an bis heute. Nochmal, was hatten wir uns vorgenommen? Wenn wir beim Lesen auf Einzelheiten über Jesus stoßen, auf seine Lehren, auf sein Beispiel, auf seine Einstellung, ja sogar auf seine Empfindungen und Gefühle, dann halten wir doch bitte immer kurz inne und verbinden wir das bitte mit dem Gedanken, genau so und fühlt Jehova Gott, unser Vater, unser himmlischer Vater. Verankern wir das bitte fest in unserem Sinn und lassen wir es dann zu, dass das nicht im Kopf bleibt, sondern unser Herz berührt. So, aber eben nur so bleiben wir dem nah, den der Sohn uns offenbaren möchte. Und wenn das wirklich unser Herz berührt, dann hat es sogar noch etwas zur Folge. Wir werden von diesem Eifer angesteckt, den der Herr Jesus hatte. Und was für einen Eifer hatte der Herr Jesus, wenn es darum ging, anderen zu helfen, seinen himmlischen Vater kennenzulernen, besser kennenzulernen. Ein Beispiel dafür mag sein, als er selbst zu diesem römischen Statthalter Pilatus mal sagte, Johannes 18, Vers 37, dazu bin ich geboren worden und dazu bin ich in die Welt gekommen, damit ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Ja, also Zeugnis für diese Wahrheit über seinen Vater, das stand beim Herrn Jesus ganz oben an. Das war das Wichtigste für ihn. Dazu war er nie zu müde. Und selbst das Antun von Gewalt, das hielt ihn nicht davon ab. Berührt diese Bereitwilligkeit, dieser Eifer dabei, nicht auf unser Herz? Haben wir nicht allen Grund zur Dankbarkeit für diesen Aufschluss, den der Herr Jesus über seinen Vater gab? Ich muss euch noch einmal erinnern, wir waren gerade umgezogen. Und alles, was wir gesehen haben, das hat uns ja begeistert. Nur die verschiedenen Ansichten unserer Mitbewohner, die haben uns völlig irritiert. Und dann lernten wir diesen Sohn kennen, der uns so gerne, so freimütig Einzelheiten über seinen Vater offenbart hat. Hat uns das nicht berührt? Wäre es jetzt für uns nicht Ehrensache, auch anderen im Haus zu helfen, eine richtige Sichtweise über diesen Erbauer, über diesen Besitzer zu bekommen, falsche Ansichten über ihn versuchen zu korrigieren? Wie viel mehr werden wir es als ein großes Vorrecht betrachten, Jehova Gott, den allmächtigen Gott zu kennen und von ihm gebraucht zu werden, anderen dabei zu helfen, ihn kennenzulernen? Jeremia Kapitel 9 zeigt uns sogar, dass das ein Grund für uns sein sollte, in dem wir uns rühmen möchten. In Vers 24 heißt es, wer sich aber rühmt, rühme sich allein dessen, Einsicht zu haben und Erkenntnis von mir zu haben, dass ich Jehova bin, der liebende Güte, Recht und Gerechtigkeit auf der Erde übt. Denn an diesen Dingen habe ich Gefallen. Setzen wir doch bitte alles daran, mit dieser Erkenntnis, mit dieser Einsicht über Gott auch anderen beizustehen, damit auch sie Jehova Gott näher kommen können und ihm nahe bleiben.